Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Herzlich willkommen zum BR Schlager Brunch. Es ist zwar erst Sonntagvormittag, aber bis Ende März vor 4 Jahren haben sich die eingefleischten Fans im Laufe der Jahrzehnte ein Millionenpublikum schon um diese Zeit immer am Sonntag gefreut auf den Abend und auf diese Musik. Dramatische Streicher und entspannte Mundharmonika schon in diesen ersten Tönen, die Titelmusik zur legendären ARD Weekly Soap Lindenstraße, komponiert von Jürgen Knieper übrigens, der auch Praxis Bülow-Bogen vertont hat. Haben wir alles recherchiert? Da ist alles drin, was die Serie ausgemacht hat. Sibylle Vauri ist zu Gast. Fast 34 Jahre lang war das die Melodie, der Soundtrack deines Lebens. So sagt man heute, glaube ich, oder?
Erstmal hallo. Ja, und so sagen wir auch immer gerne. Also diese Melodie hat uns alle wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben irgendwann.
Aber so schlimm war sie doch gar nicht.
Überhaupt nicht. Nur 34 Jahre lang, immer wenn wir irgendwo auftauchen, immer wenn wir es gesehen haben natürlich. Und immer noch das Rätsel, hat Hans Geißendörfer wirklich diese Mundharmonika gespielt oder nicht? Er hat es uns nicht verraten.
Er hat
auf allen möglichen Festen, also er konnte auf jeden Fall die Melodie auf der Mundharmonika perfekt spielen.
Heute und vor über 30 Jahren trifft die Musik doch weiterhin immer einen bestimmten Nerv, sowohl bei den Zuschauern als auch bei denen, die jahrzehntelang mitgespielt haben. Welche Bilder im Kopf hat man da? Tatsächlich immer diesen Vorspann oder auch ganz andere Erinnerungen bei diesen Tönen?
Das sind bei mir natürlich total private Bilder. Also das, was da über den Bildschirm lief, ist ja nur ein ganz kleiner Teil dieser 34 Jahre. Da drumherum ist schon ein ganzes Leben passiert eigentlich. Das ist schon lustig, wenn ich jetzt mit Kollegen arbeite, die noch nicht mal so lange auf der Welt sind, wie ich in dieser anderen Dauerserie gearbeitet habe. Da wird mir immer ziemlich schwindelig. Das war schon einfach ein mich sehr groß werden lassender Teil meines Lebens.
Und apropos so körperliche Auswirkungen, die Lindenstraße ist Geschichte. Es wurde vielfach und oft Abschied genommen natürlich. Wie groß ist der Phantomschmerz in den Jahren jetzt danach immer noch?
Das ist ein schönes Wort. Es ist, glaube ich, gar kein Phantomschmerz, es ist ein wahrer Schmerz. Also mir fehlen die Leute, mir fehlt das Arbeiten, mir fehlt diese Tragik der Serie ungemein. Aber deswegen haben sich, glaube ich, auch die Kollegen bei meiner neuen Dauerserie sehr gewundert, weil ich eigentlich die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd grinsend am Set stand und mich total gefreut habe, dass ich weiterhin mitspielen darf. Also nächstes Jahr habe ich dann 40 Jahre öffentlich-rechtliches Fernsehen auf dem Buckel. Und das lässt man schon, also ich jedenfalls lasse das sehr schwer gehen. Und wieder in der Kulisse zu stehen, wieder mit netten Kollegen arbeiten zu dürfen, wieder irgendwelche Geschichten in die Welt zu bringen, ist es mir ein wahres Vergnügen.
Die Schule ist zwar noch nicht losgegangen in Bayern, aber gefühlt ist die Urlaubszeit jetzt so ein bisschen rum mit dem Beginn des Monats September. Vieles und der BR Schlager Brunch, aber auch die Politik, die Kultur hatten ja Sommerpause. Gibt es sowas auch bei Schauspielerinnen?
Ja, also bei SchauspielerInnen natürlich sehr viel, weil viele von uns ja einfach nicht arbeiten dürfen. Im Durchschnitt arbeiten Schauspielerinnen in Deutschland einen Tag im Jahr. Und deswegen sind wir natürlich total glücklich, dass wir einfach mal 3 Wochen Sommerpause haben. Und morgen geht's weiter. Da treffen wir uns alle zum Haar- und Make-up-Tag. Da werden die Haare wieder so gemacht, wie sie vor der Sommerpause waren.
Okay.
Weil wir natürlich in den 3 Wochen uns, also ich zumindest, mich darum überhaupt nicht kümmere. Und dann treffen wir uns alle am Montag in der Maske. Und dann ist wirklich nur so ein kleiner Teil des Teams da, der einfach dafür sorgt, dass es am Dienstag dann komplett wieder losgeht.
Aber das geht natürlich nur, wenn die Haare länger sind als vorgesehen. Wenn die jetzt irgendwie einen Kurzhaarschnitt im Sommer...
Das wird schwierig.
Das wird dann schwierig, oder?
Aber da sind wir doch alle so diszipliniert, dass wir das mit absprechen. Weil wir vor allem auch das Besondere bei den Dahomies ist, dass man den Anfang der Folge vor den Ferien dreht und die zweite Hälfte nach den Ferien. Das heißt, wir verabschieden uns quasi mitten aus einer Folge. Und wenn dann die Haare plötzlich kurz sind, da würden wir auch ziemlich Ärger bekommen. Nee, es geht eher so ums Färben und so. Das sind ja die Sachen, die so die größeren Veränderungen, die dann wieder auf Stand gebracht werden müssen.
Und wenn du jetzt als Dr. Vera Hülsmann völlig braun gebrannt aus dem Sommerurlaub zurückkommst und hattest vorher...
Auch nicht gut. Dann geht es eine Szene, geht man rein ins Zimmer, kommt wieder raus aus dem Zimmer, ist braun gebrannt, wäre schlecht. Also da kann man natürlich mit Make-up noch viel machen, aber ich weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist, ich bin ziemlich weiß und ich bleibe auch durchgehend weiß. Das ist für die Maske ganz praktisch. Ich werde einfach nicht braun in meinem Leben. Finde ich auch nicht schlimm, also ich kann damit leben. Das Schöne ist, in meiner Antenrolle als Tanja wurde ich mal, also Tanja war ja eher musste manchmal die Serie verlassen, weil sie sonst alle umgebracht hätten, weil sie ja einfach nicht nett war, das kann man mal so sagen. Sie hat sich bemüht, aber sie war schon eigentlich immer ein ziemliches Hindernis für alle anderen Mitmenschen. Und die sollte dann mal für ein halbes Jahr auf Gomera leben. Und da war halt das Ding, du musst jetzt braungebrannt zurückkommen. Und ich war in Solarien und ich war und ich kam genauso weiß zurück, wie ich weggegangen bin.
Gut für
seitdem
die Haut.
Seitdem weiß ich, dass meine Haut macht das einfach nicht. Ich habe keine Pigmente.
Manche Fernsehserien, die begleiten uns ein Leben lang. Mit meinem heutigen Gast, der Schauspielerin Sibylle Vauri, hatten ganz viele Fans der ARD-Kultserie Lindenstraße jeden Sonntag eine Art Verabredung, also ein Fernsehdate, wenn man so möchte. Seit der zweiten Folge, 1985 und dann 34 Jahre lang spielte sie darin die Tanja Schildknecht, eine der legendären Hauptrollen. Ist es denn nach all den Jahren schon so, dass du denkst, Sibylle, ich bin schon ein bisschen stolz drauf, ein wichtiges Stück Fernsehgeschichte ein bisschen mitgeschrieben zu haben?
Aber sowas von. Und wenn du das so sagst, hört sich das auch richtig schön an und richtig
alt. Und bedeutend.
Bedeutend, oder? Staatstragend. Nee, es war wirklich ein langwährendes Fest, das ich sehr gerne mitgespielt habe. Und wir sind ja mittlerweile auch in allen möglichen Museen gelandet mit der Serie. Ja, ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein altes ARD-Flaggschiff, genau, irgendwie. Ich bin das Museumsteil, das noch redet.
Wir sprechen heute mit Sibylle Vauri, die fast die ganze Zeit über eine tragende Rolle darin gespielt hat und die sich als, ich glaube, mit 15 Jahren, oder? Beworben hat, entdeckt wurde, gecastet wurde. Wie lief das damals?
Ich möchte nochmal zurückkommen auf fast die ganze Zeit. Diese Folge 2, in der ich erst angefangen habe, ist wirklich ein Running Gag im Ensemble. Blau, weil ich natürlich gerne sage, ich war ab Jahr 1 dabei und alle dann immer so, naja, zweite Folge.
Okay.
Das finde ich schon ein bisschen, also ich war schon eigentlich die ganze Zeit dabei, wollte ich nur mal sagen.
Nur ein kleines bisschen länger, also wirklich fast die gesamte Zeit hat Mutter Beimer in der ARD Lindenstraße mitgewirkt, Marie-Louise Marian, die ist erst im Anfang August 84 Jahre alt geworden.
Ja, und fit wie nichts, also wirklich unglaublich. Wenn man so alt werden kann, dann bin ich dabei.
Genau, du bist 30 Jahre jünger, aber fast ebenso eben lange dabei in der Lindenstraße, bis auf diese eine Folge.
Das wird nur so nebenbei. Immer verfolgen, lustig.
Aber hat man tatsächlich, zum Beispiel gratuliert man sich nach der Zeit noch? Also ruft man sich an, ist man noch in Kontakt?
Wir versuchen alle im Kontakt zu bleiben. Was wirklich auffällig ist, wir haben uns ja über 34 Jahre immer wieder getroffen, auf dem Flur, beim Dreh, bei irgendwelchen Festen, bei Events, bei Preisverleihungen. Und es war immer klar, dass sich die Welt darum kümmert, dass wir uns schon sehen werden. Und da wir ja noch nicht mal in den gleichen Städten wohnen teilweise, also nicht alle haben in Köln gewohnt, ich zum Beispiel bin eigentlich Berlinerin, ist es jetzt schwierig, nach 34 Jahren sich zu disziplinieren und zu sagen, wir müssen uns aktiv treffen, wir müssen uns aktiv anrufen, sonst wird das nichts. Also denen, die in Köln sind, immer noch fällt das natürlich viel leichter.
Also
Wir versuchen Kontakt zu halten.
Wir hatten ja schon Rebecca Simoneit-Barum hier in der Sendung, die Ifizenka, Moritz Zielke war schon mal hier gesessen im Studio, Momo Sperling. Die haben uns erzählt, es gibt quasi so eine WhatsApp-Gruppe immer noch.
Also. Und die auch, was ich auch toll finde, das ist keine Schauspieler-WhatsApp-Gruppe, sondern es ist eine Team-WhatsApp-Gruppe. Das heißt, wo man auch sieht, das waren nicht nur so, wir sind das Ensemble und der Rest, der arbeitet uns zu, sondern das war wirklich, es gab legendäre Feste und es gab wirklich eine schöne Zusammenarbeit. Und ja, das ist halt alles dann wirklich im Dezember 19 haben wir aufgehört zu drehen schon, ist das alles sehr tragisch zu Ende gegangen. Also es war wirklich ein sehr verheultes Jahr davor, weil wir uns wirklich, die Firma hat sich von jedem einzeln verabschiedet. Mhm. Jeder Schauspieler, der abgedreht war, jeder Regisseur, der seine letzte Staffel hatte, es gab ein Abschiedsfest nach dem anderen.
Jetzt war es so, dass vor allem für euch, für die Schauspielerinnen und Schauspieler, klar, das waren Rollen, die verkörpert wurden, das waren Dialoge, die gesprochen wurden, aber letztendlich war es vermutlich noch mehr als das, oder? War es fast schon wie so eine Lebensform, Lindenstraße?
Ja, also Lindenstraßen-Schauspieler war definitiv eine Einstellung, die, also eine Anstellung so rum, die es sonst nicht gab. Wenn man auch in Schauspielertreffen war, Schauspielergewerkschaften, wenn man sich mit anderen Leuten getroffen hat, gab es tatsächlich teilweise das Ding, oder man arbeitet bei der Lindenstraße. Weil wir haben nicht 12 Monate gedreht, wir hatten halt auch Pausen, wir wurden aber wie Angestellte bezahlt das ganze Jahr durch. Hans Geißendörfer hat sich wirklich auch privat um uns gekümmert, der war wirklich interessiert an seinen Schauspielern.
Inklusive Blumensträuße, habe ich gelesen.
Ja, wirklich auch, also nicht nur wenn eine Szene toll war, hat man plötzlich einen
monströsen... Also nicht wöchentlich.
Nein, das nicht. Dankeschön, auch nicht schlecht. Aber auch bei der Geburt meiner Kinder war er irgendwie da, er war auf meiner Hochzeit, war halt alles wirklich ja, lebensverändernd, wenn man da arbeiten durfte, tatsächlich. Und wir waren halt eine wöchentliche Serie. Es waren 40 fest angestellte Schauspieler. Das ließ halt einfach noch sehr viel Platz, um Leben zu haben, um nebenbei andere Serien zu machen. Also man war nicht so abgestellt in und jetzt machst du das, Punkt, das ist dein Leben. Sondern es wurde auch von uns erwartet, dass wir uns gefälligst weiterbilden. Der hat dafür gesorgt, dass alle, die als Kinder angefangen haben, gefälligst einen Schulabschluss machen oder irgendeine Ausbildung. Oder Moritz Sachs, der dann mal ein Jahr lang auf Weltreise gegangen ist. Das wollte der. Also er wollte wirklich, dass wir als Menschen nebenbei noch wachsen dürfen.
Und Ihr eigener Mann, Joachim Friedmann, war auch jahrelang dabei, als Autor nämlich in der Lindenstraße.
Genau, aber natürlich nur, um mich kennenzulernen.
Ja.
Er hat dann ja wieder aufgehört.
Aber das hat dann tatsächlich über die Serie geklappt.
Also selbst dafür hat mein Chef gesorgt, dass ich den richtigen Ehemann finde. Also das war schon lustig. Als ich dann da auch noch meinen Mann kennengelernt habe, war wirklich so, ja, jetzt ist vorbei. Also das ist einfach ein lebenserweiterndes Arbeitsumfeld gewesen.
Schauspielerin Sibylle Vauri ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Sie ist die Dr. Vera Hülsmann in Dahorm ist Dahorm und sie war 34 Jahre lang Tanja Schildknecht in der Lindenstraße. Für eine Serienschauspielerin, Sibylle, wie real kommt einem eigentlich die Realität vor? Denn die eigene Realität, die spielt sich ja Tag für Tag in dieser Kulisse ab.
Das ist eine schwierige Frage. Also das ist eine ganz leicht zu beantwortende Frage, aber wenn man das nicht selber tut, ist es immer schwierig, sich vorzustellen, wie das für jemanden ist, der das gar nicht weiß, wie das funktioniert mit wir treffen uns, wir reden lustige, dramatische Sachen. Wo das manchmal ins Privatleben reinkommt, ist, es gibt so diese klassischen Seriensätze mit, wie meinst du das, so kannst du mit mir nicht umgehen, ist alles in Ordnung. Wenn man die dann im Privatleben spricht, hat man manchmal so, ah Gott, Textzeile hier. Oder wenn man sich streitet, dass man neben sich steht und denkt so, ah, jetzt könnte ich aber auch richtig losbrüllen, wie ich damals irgendwie vor einer Woche habe ich richtig rumgeschrien.
Textbaustein abrufen.
Ja, genau. Mhm. Und das ist halt schwierig, wenn man dann noch mit dem Autoren zusammen ist, der auch diese ganzen Textbausteine sehr gut kennt. Mhm. Kommt das manchmal zu lustigen Situationen, wo dann halt wirklich, wenn wir uns streiten, ich denke, wenn du das schreiben müsstest, hättest du niemals diesen Satz verwendet, weil. Das ist schon ganz lustig. Aber da stehen Menschen drumrum, man streitet sich um Sachen, die fürs eigene Leben überhaupt nicht wichtig sind. Also man dreht sich dann um und der Kollege ist wieder der Kollege. Das kann man sehr gut trennen.
Wobei viele Schauspieler sagen ja, gute Autoren erkennen wir daran, dass die eben Dialoge schreiben, die dann, wenn wir sie spielen, tatsächlich auch authentisch sind.
Ja.
Und man nicht das Gefühl hat, da ist jetzt sowas Künstliches, so würde ich das ja nie sagen.
Mhm.
Also das ist auch schon eine Kunst, diese Textbausteine aus dem richtigen Leben sozusagen dann in solche Szenen reinzupfriemeln.
Ja, und die arbeiten ja auch nicht mit, ich nehme jetzt mal 5 Jahre Zeit für das Drehbuch, sondern die müssen ja auch, es ist ja eine Dauerserie, da muss ja immer wieder Stoff nachgeliefert werden in einem ziemlichen Tempo und auch teilweise halt dann ähnliche Sachen, die streiten sich um die Knödel und die anderen auch, aber es sind verschiedene Figuren, die müssen das sehr unterschiedlich tun und zum Glück ist bei uns eben auch die Freiheit, dass wir dann das eben der Rolle auch noch anpassen dürfen. Also das ist keine Bibel, die wir so abspielen müssen. Und schön ist, bei mir ist immer das Ding, auch ein Telefonbuch kann man in eine dramatische Serie verändern. Also es liegt ja schon immer sehr an dem Subtext, den man drunter legt, während man fragt,
das
wie geht's dir eigentlich?
Mir geht's ganz gut. Ich wollte noch kurz wissen, weil wir vorhin über die Realität gesprochen haben und über dein Alter, als du dazu kamst zur Lindenstraße.
Mhm.
Wie war denn die Realität einer 15-Jährigen bei einer Serie, die damals eben noch keinen Kultcharakter hatte? Die kannte man ja noch gar nicht. Das heißt, mit welchem Plan hast du dich da beworben?
Ich habe wie immer in meinem Leben wirklich toi toi toi, irgendwer kümmert sich um mich, irgendwer passt auf mich auf. Ich habe, seit ich 8 bin, schon gearbeitet. Und eine Kollegin, die Inga Abel, die später dann auch mitgespielt hat, die hat mich vorgeschlagen für die Serie. Ich habe das ganze Casting, den Prozess überhaupt nicht mitbekommen. Und damals gab es dieses ganze Kinderstars und Kinderschauspielschulen und Agenturen. Es war alles halt noch nicht das digitale Zeitalter. Wir hatten alle keinen Instagram-Account.
Mhm.
Und die kannte mich, weil wir mal irgendwie für irgendeine Werbung nach Amsterdam geflogen wurden. Ganz seltsam. Ich habe da komische Erinnerungen dran. Aber da haben wir uns halt sehr viel unterhalten. Und dann kam sie darauf, als Horst Scheel eine 15-Jährige gesucht hat. Ich kenne da eine. Ruf die mal an. Und dann bin ich da hingefahren und dann waren da ganz viele sehr sportliche, sehr langhaarig blonde, sehr schöne Mädchen. Und ich dachte so, naja, dieser Drops ist gelutscht. Dann habe ich mich noch irgendwie beim Spielen mit dem Text total schwer getan und habe mich 50.000 Mal versprochen. Für mich war klar, das war's. Schöner Versuch, aber danke. Und Tanja Schildknecht war ja auch eingestellt als Lolita und ich bin da mit so einem Seemannspulli hingegangen, so ein dickes Strickter. Also wirklich, ich habe es alles nicht verstanden. Ich war mit 15, glaube ich, schon ein bisschen auf der sagen wir mal so, ich war ein bisschen langsamer als die anderen Kinder. Ich war jetzt nicht wirklich frühreif. Und bin aber, weil meine Eltern gerade lustigerweise in Japan waren, musste ich ganz erwachsen alleine dahin und kam denen halt total cool vor, weil so, donnert sich nicht auf, kommt mal kurz vorbei, kann ihren Text nicht. Und Hans Geißendörfer hat hinterher gesagt, nee, eigentlich bist du in den Raum gekommen und ich wusste, das ist meine Tanja, die will ich haben. Und für mich war klar, ich bin in den Raum gekommen und habe gedacht, oh Gott, das wird nichts, ich gehe wieder. Und umso toller war es dann halt, als dieser Anruf kam und ich dachte so, wie echt? Wirklich? Und wir dachten ja alle halt, naja, ein Jahr kann man ja mal machen neben der Schule. Dass daraus wirklich so viel wird, ist nach wie vor unglaublich, auch für mich. Also was dann alles kam nach diesem Tag.
Du hättest da noch ewig mitspielen können, hast du mal gesagt. Hat man da trotzdem eben nicht die Angst, die jeder Schauspieler hat, der irgendwann mal sich überlegt, ja, bin ich denn nur in dem Fall Dr. Vera Hülsmann bei der Horm ist der Horm? Oder bin ich denn nur eben die Tanja, dass man in dieser Schublade so fest drinsteckt, dass man nie wieder rauskommt?
Ich glaube, in die Schublade steckt man sich vielleicht selber auch ein bisschen. Auch da wieder wirklich mein Leben ein Glücksfall. Ich durfte ja, während ich in der Lindenstraße war, unglaublich viel andere Sachen machen. Ich durfte Theater spielen. Meine Lieblingsposition, wo ich dachte, von wegen Schublade, war, als ich parallel als Tanja Escort-Frau war und wirklich bis unter, also wirklich sowas von zugeschminkt. Die haben ja Anziehsachen gekauft, die wirklich unfassbar eng, groß, teuer, weiß ich nicht was waren, weil einfach klar war, Tanja Schildknecht, wenn sie was macht, macht sie es richtig. Und parallel habe ich den Captain Blaubeer Club gedreht. Also Bille, die Videopiratin, die irgendwie mit zwei Puppen über das Schiff hüpft. Und da war für mich eigentlich klar, diese Schublade existiert nicht in meinem Leben, weil zum Glück auch die Figuren, die ich spielen durfte, Tanja sowie auch Vera jetzt, sehr weit weg von mir sind. Also wenn ich mich abschminke, bin ich ein anderer Mensch tatsächlich. Die haben wahnsinnig viel von mir, die sind ich natürlich, aber die sind auch optisch immer sehr von mir entfernt gewesen. Und das hat es mir natürlich leicht gemacht.
Jetzt lese ich die ganze Zeit Sybille mit Y vorne und I hinten. Eigentlich aus meiner griechischen Schulzeit kenne ich die Sybille andersrum, also mit I und Ü, Sybille, kommt irgendwie aus dem Geschlecht der Orakelleserinnen.
Ja.
Aber wenn man es ausspricht, ist es Sybille einfach, oder?
Genau, deswegen das funktioniert, das ist eine Sybille. Aber ich habe halt vor mir eine Sylvia und eine Sylke gehabt als Schwestern und meine Eltern dachten, dabei bleiben wir mal. Was natürlich zu Hause, wenn die irgendein Kind gerufen haben, immer in ein Süb, Syl, Süf, Potz. Weil dann natürlich die Kosenamen kamen, weil das, da kommt keiner durch. Das
und,
ist wirklich
und Kosename Sybille ist dann wie?
Purzel, weil ich immer hingefallen bin.
Ach so,
tatsächlich.
Okay,
also ich bin wirklich als Kind permanent umgefallen. Deswegen haben meine Eltern mich dann irgendwann so mit 8 mal vor eine Kamera gestellt und gesagt, da passiert ihr nichts, da ist sie sicher, da muss sie nur rumstehen. Also es war wirklich, ich war ein verschlafenes, permanent hinfliegendes Kind und es ist beim Fernsehen echt gut aufgehoben. Ist ganz lustig.
Hättest du das mal vorher gewusst, weil die Sibyllinen waren ja die weisen Frauen, die die Zukunft lesen konnten.
Ja, und die Lebensfäden abschneiden vor allem. Also ja, richtig nett sind die nicht.
Also hättest du auch gerne diese Gabe zu wissen, was passiert?
Nee, überhaupt nicht. Und ich finde es auch ganz toll, es gibt immer wieder die Frage, auch gerade weil mein Mann ja auch geschrieben hat, hast du dich eingemischt, möchtest du irgendwie für die Figur was oder auch die Produktionen fragen oft, gibt es Vorschläge, was würdest du gerne spielen? Und da war immer meine Antwort, ich bin froh, wenn ich mein eigenes Leben hinkriege. Ich finde das toll, dass jemand anders sich um diese Figur kümmert und mir sagt, was ich zu tun habe. Das empfinde ich als ein großes Geschenk.
Dr. Vera Hülsmann ist eine interessierte Frau, ist mutig, neugierig und ist jemand, der erst etwas später als alle anderen im fiktiven Filmdorf Lansing eingetroffen ist. Am Anfang ist sie als Nordlicht nicht wirklich überall willkommen. Jetzt spreche ich von der Filmrolle Vera Hülsmann. Sybille Vauri ist auch jemand, der neu dazugekommen ist. Sybille, in ein gewachsenes Team nach 34 Jahren Lindenstraße. Wie war der Einstieg in Da Horm ist Da Horm? Wie schnell hast du dich Da Horm gefühlt im Süden?
Also zwischen den beiden Serien gab es für mich tatsächlich 9 Monate Corona. Und dann bin ich da wieder ans Set gekommen. Und ich war es ja gewohnt, bei einer Dauerserie kommen ja immer wieder neue Kollegen dazu. Und ich war immer die, die schon im Sattel saß und die wusste und die gezeigt hat und die gesagt hat, wie es läuft. Und plötzlich war ich halt auf der anderen Seite und alle wussten schon, wie es geht und alle hatten Geschichten von früher und alle haben irgendwie so eine gemeinsame Vergangenheit. Das war super interessant und also wirklich Hut ab auch da. Und ich glaube, Dauerserie kann man nur mit netten Kollegen machen, sonst gehen sich alle irgendwann an die Gurgel. Ich wurde so lieb aufgenommen. Nach wie vor vielen Dank an meine netten Kollegen, die wirklich mir geholfen haben, die mir auch dieses Tempo beigebracht haben, weil wir hatten bei der Lindenstraße einfach so viel Zeit in der Woche zu produzieren, wie wir bei den Dahormis quasi an einem Tag machen. Mhm. Also wirklich einfach. Ich bin da hingekommen, als ich gerade warm gelaufen war, hieß es nächstes Bild. Ich bin völlig so, Moment, ich könnte jetzt, ich hätte da noch eine Idee. Und da braucht man Kollegen, die einfach sagen, komm, wir machen vorher. Und das war wirklich echt, also vielen, vielen Dank nochmal.
Und so ein komplexes Studienfach wie Japanologie noch nebenher zu studieren, wie es bei der Lindenstraße möglich war, wäre vermutlich jetzt auch nicht möglich. Nee.
Also das ist auch für mich eine ganz entspannte Situation eigentlich. Ich habe immer, also entweder Schule neben der Lindenstraße, Studium neben der Lindenstraße, eine Shiatsu-Ausbildung gemacht, als Shiatsu-Lehrerin gearbeitet, meine Praxis gehabt, Kinder großgezogen. Es war immer sehr viel los. Bei einer Daily wird es jetzt schwierig. Also Shiatsu liegt komplett irgendwie brach gerade und ich bin tatsächlich hauptsächlich Dahorm-Schauspielerin jetzt. Und das ist auch sehr entspannt, weil ich wirklich mich darauf konzentrieren kann und nicht noch 10 Seiten Dinge mache gerade. Aber ich habe schon gemerkt, mich juckt es gerade wieder. Ich werde mir wieder irgendwas Zweites daneben holen.
Shiatsu dient ja auch der Entspannung. Ja. Ist ja auch ein japanisches Wort für diese Art der, ja, es ist eigentlich eine Massagetechnik, ne? Oder sogar mehr.
Ja,
eigentlich.
Wir sagen nicht so gerne Massage. Also es ist halt eine Heilarbeit. Mhm. Aber es ist eigentlich wirklich sehr schön. Shiatsu hört sich so schön an, aber es ist der Fingerdruck. Mehr passiert eigentlich nicht. Man lehnt sich bei Menschen an und versucht, dass man sich gemeinsam entspannt und die Körperenergien ein bisschen in die richtige Richtung lenkt. Hm. Das Schöne ist, Shiatsu ist eben nichts, was man jemand anders gibt, sondern was man gemeinsam tut. Das fand ich am Ansatz davon schon immer sehr schön.
Ist aber nichts, was man im Studium lernt, an der Uni, sich mit Japan zu beschäftigen. Wie kam es denn dazu?
Für mich ist dieser Schauspielberuf was ich sehr gerne mache, was ich aber sehr gerne weitermachen möchte und wovon ich nicht abhängig sein wollte, immer. Weil es einfach auch zu viele Kollegen gibt, die ich kenne, die dann irgendwann keine Jobs mehr haben, die keinen Spaß mehr an dem Job haben, den aber machen müssen, weil sie das Geld brauchen. Und ich wollte mir diese Freiheit immer halten und dann war halt die Frage, was man nebenbei machen kann. Ich bin absolut spracheninteressiert und dann war einfach klar, dass ich halt was lernen möchte über ein Land, das ich überhaupt nicht kenne. Also die Affinität ist wirklich mit dem Studium dann richtig gewachsen. Lustig war dann halt, als ich meinen Mann kennengelernt habe und der noch gesagt hat, hallo, übrigens, ich bin in Japan geboren.
In Sapporo,
genau. Mhm. Und der hat die ersten 5 Lebensjahre da verbracht. Das heißt, der hat einen sehr emotionalen Zugang zu diesem Land und nicht so einen intellektuellen. Und das war bei mir halt auch immer so. Also irgendwas ist da, was uns beide total interessiert. Und dadurch sind seine Eltern natürlich, die da auch sehr lange gelebt haben, da auch sehr dabei. Und meine Kinder haben Japan nach wie vor noch nie betreten. Mhm. Als wir dann endlich zusammen hin wollten, kam Corona.
Tatsächlich. Mhm.
Aber dieses Land begleitet uns halt immer auch durch japanische Freunde, die mal wieder vorbeigekommen sind. Was das ist, warum das ist, keine Ahnung. Aber es ist einfach unser zweites Land.
Du kannst Japanisch fast besser als Borisch?
Das ist nicht schwierig, weil ich Bayerisch gar nicht kann.
Also,
ich kann sehr viele
Serie?
Dinge besser als Bayerisch.
Okay.
Also das war sehr toll, dass sofort das Ding war so, nein, du darfst Hochdeutsch bleiben. Und ein ewiges Tschüss wird von mir da durch die Hallen gehen. Und immer wieder, wenn ein bayerischer Kollege dann irgendwie zwischendurch sagt, kannst du das bitte lassen? Kannst du nicht irgendwie Pfirti oder Servus oder so? Ich so, nö, Tschüss. Weil, also Vera darf einfach auch ein bisschen nerven. Und das scheinen wir auch beizubehalten. Also im Moment ist der Plan, dass sie wirklich dieses Hochdeutsch, also auch ich fange ja an, schon ein bisschen weicher zu reden, während ich hier wohne. Ich bin manchmal sehr versucht, damit reinzufallen, weil ich Bayerisch halt einfach unglaublich schön finde. Es ist so schön weich und dann kommt immer Vera mit ihren doch sehr harten Konsonanten vorbei. Da fühle ich mich manchmal so ein bisschen, naja, ich würde auch gerne Bascho und so. Ist schon sehr gemütlich.
Das höchste Lob für Franken und Bayern passt schon.
Passt schon, oder? Ja.
Ich
darf's nie.
Ich finde, unser Gespräch, es passt auch schon.
Ach schön, ja. Das passt.
Sie hören den BR-Schlager-Brunch mit Schauspielerin Sibylle Vauri, die, wie wir gehört haben, genug Freiräume hatte, während ihrer Zeit bei der Lindenstraße auch noch an der Universität zu Köln zu studieren. Also quasi, wie muss man sich das vorstellen? Vormittags wurde gedreht, nachmittags im Hörsaal oder mehr so abschnittsweise monatlich das und...
Nee, das ging tatsächlich nebenbei und auch, wie schon gesagt, Hans Geißendörfer hat ja geguckt, dass wir wirklich noch ein Leben nebenbei haben dürfen. Das heißt, ich habe gesagt, da Klausur kann nicht, ihr müsst das da drumrum machen. Und Universitäten waren ja damals, als ich studiert habe vor 30 Jahren, noch nicht so verschult. Das heißt, ich hatte viel mehr Chancen, zu Hause zu lernen. Und was ganz toll war, jeder, der mal jemanden gesehen hat, der früher Sprachen gelernt hat, heute gibt es da bestimmt eine App für, dann hatte man kleine Karteikarten, da waren die Schriftzeichen drauf, also Vokabeln lernen hieß ja einfach immer gleich auch die Schrift mitlernen. Und während andere Schauspieler beim Warten, was man in diesem Beruf wirklich sehr viel macht. Also ich war 30 Jahre Schauspieler, davon habe ich 32 Jahre gewartet, ist irgendwie so ein doofer Spruch.
Ja.
Und ich hatte immer was zu tun. Also es war toll. Es war wirklich dieses, meine Zeit war halt genutzt, mein Hirn war irgendwie beschäftigt und Langeweile gibt es einfach nicht. Also es hat super zusammengepasst, es war wirklich schön. Und da gibt es diese klassische Zwischenprüfung. Und dann habe ich halt beschlossen, danach höre ich dann auf. Und Hans Geißendorf hat sich das angehört und hat gesagt, das ist schön, dann machst du deine Zwischenprüfung und dann gehst du eine Zeit lang nach Japan und dann kommst du wieder. Und ich so, niemals, das war's. Und der hatte natürlich total recht. Ich bin freudestrahlend zurückgekommen. Also dieses klassische, lass Leute los, wenn du sie behalten möchtest. Mhm. Hätte der damals gesagt, ermögliche ich dir nicht, du musst drehen, komm nächste Woche wieder, wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht dabei geblieben. Dann hätte ich mich, glaube ich, in der Zeit für Japan entschieden. Und dann saß ich in Japan und dann hat es mir ganz furchtbar gefehlt, rumzuspielen. Und dann habe ich es geschafft, da tatsächlich Theater zu spielen.
Mit Aber viel Glück. Um in Japan Theater zu spielen, muss man doch die Sprache tatsächlich schon sehr gut beherrschen, oder?
Naja, man kriegt ja dann die Texte. Also das ist ja ganz praktisch. Und es war auch klassisches japanisches Theater. Das heißt auch nicht modernes Japanisch, sondern nochmal eine Sonderform, die man nochmal anders lernen muss. Und das war ein Programm für Ausländer natürlich. Also ich bin da nicht in der freien Wirtschaft rumgelaufen. Und ich war vorher halt auch schon öfter in Japan gewesen. Also was mich am meisten am Studium interessiert hat, war quasi die Sprache und Kunstkultur. Deswegen hat das ganz gut gepasst.
Das heißt, das Theater dort ist auch irgendwie eine andere Kunstform als das Theater bei uns?
Auf jeden Fall. Also was ich auch wirklich, und ich habe immer mit dieser Eitelkeit dieses Berufes oder hader ich auch heute noch, also rote Teppiche und Phantom ist für mich immer noch was ich denke, so verstehe ich nicht. Schön, also ne, freue mich über jeden, der gerne zuguckt, aber ich habe in Japan tatsächlich das gelernt, was mir diesen Job wahnsinnig erleichtert. Spielen ist eine gemeinsame Erfahrung des Zuschauenden und des Spielenden. Und es ist nichts, was ich quasi so, also dieses Staatstheaterform so und ich spiele jetzt etwas und seht mir zu und so, sondern auch ganz klar, was wirklich mir meine Nottheaterlehrer beigebracht haben, wenn jemand schnarcht im Publikum, dann ist das kein Affront, weil er dir nicht zusieht, sondern dann hast du ihm genau die Atmosphäre gegeben, dass er sich endlich mal ausruhen kann, dass er schlafen kann. Das fand ich ein ganz tolles Bild. Und nicht mehr dieses so, die Männer, die in der Oper einschlafen, worüber man sich ja immer lustig macht, sondern, oh, er hat einen Ort gefunden, wo er schlafen kann. Und wenn die Vorstellung schlecht ist, dann wird er die ganze Zeit auf dem Stuhl hin und her rutschen und sich unwohl fühlen. Aber wenn man eine Atmosphäre schafft, wo jeder sein darf, wie er ist, dann hat man seinen Job gut gemacht. Da wird zum Beispiel auch nicht applaudiert am Ende, sondern in Japan, die, was weiß ich, 10-Personen-Stück, in der letzten Szene sind noch 2 Leute, die stehen dann kurz da, verbeugen sich und alle machen einmal Klatsch, Klatsch. Dann verlässt man den Theatersaal, da stehen die Schauspieler vorne und verbeugen sich und bedanken sich, dass man gemeinsam diesen Moment erlebt hat. Und das finde ich so eine schöne Einstellung zu dem Beruf, da war ich dann wieder voll dabei.
Das hat einfach was Familiäres letztendlich, was man vielleicht in Bayern auch wiederfindet, wenn man arbeitet in einem solchen Ensemble. Ansonsten landschaftlich, ich meine, wer sich mit Japan ein bisschen beschäftigt hat, kann ja auch lesen. Die Japaner haben durchaus hohe Berge, die gibt es in Bayern, im Allgäu oder so auch. Kann man das vergleichen?
Überhaupt nicht. Also es gibt hier auch sehr hohe Berge und es gibt sehr steile Berge, aber in Japan wandern gehen war schon möglich. Das sind halt Vulkangebirge, das ist nichts mit weichen Auen, wo man dann mal an Kühen vorbeiläuft, sondern das ist Arbeit, das geht wirklich bergauf. Und jeder Zentimeter dieses Landes wird genutzt, weil einfach die Hälfte nicht bebaubar, nicht bewohnbar ist, weil es halt diese Vulkanberge sind. Aber dieses Bild, was ja da auch immer weniger wird, der Shinto, der klassische japanische Religion, besteht auch darin, dass alles beseelt ist und dass man auf seine Natur aufzupassen hat. Und das habe ich, also hatte ich, glaube ich, vorher schon verinnerlicht, habe ich da aber einfach gefunden als, genau, und da sind sich alle Menschen einig, dass das so zu geschehen hat. Man hat einfach auf seine Umwelt zu achten. Man hat eine Verantwortung und einfach nur Profit rauszuziehen, ist nicht die Lösung.
Sibylle Vauri ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Sie spielt die Dr. Vera Hülsmann. Wer sich mit Dahorm und Dahorm und dem kleinen Kosmos in Lansing auskennt, weiß, dass sich das Ganze in einer Apotheke abspielt, zumindest weitestgehend, mit einem Apotheker, der jetzt seinen Dienst quittiert hat und mit einer neuen Apothekerin, Anita Eichhorn, die erst jüngst bei uns hier in der Sendung gewesen ist, mit Tina Brenner. Entsprechend schräg, schrill ist das Umfeld, aber die Vera Hülsmann selber ist ja auch eine, die sich erstmal so ein bisschen eingrooven musste in diesen Kosmos. Inzwischen ist sie sowohl, glaube ich, bei der Feuerwehr als auch bei dem Landfrauenverein integriert und in der Apotheke da zumindest nicht mehr wegzudenken, oder?
Also von mir aus nicht. Also ich fühle mich da sehr wohl und finde es aber auch sehr schön, dass sie immer noch als Störfaktor halt auch mitmachen darf. Immer zu viel, immer zu laut, immer zu hell eigentlich. Mhm. Und das neben der Figur Tina Brenner, das muss man erstmal schaffen, die ja schon optisch sehr laut, sehr schrill ist. Aber die ist nicht das Problem, sondern die Preußin ist das Problem. Vielen Dank. Es macht großen Spaß. Also die ist, also wirklich diese Figur liebe ich einfach sehr. Und das ist nach dieser Tanja, die ich halt sehr geliebt habe, die wirklich ja schrecklich war im Miteinander mit Menschen, ist es so lustig, jetzt eine Figur zu spielen, die wirklich so gerne dazugehören möchte und die so gerne alles richtig machen möchte und dann immer irgendwie zu viel ist und zu laut ist und zu sehr einfach dazugehören möchte und dann immer so einen kleinen Dämpfer kriegt und dann sagen die Menschen um sie herum, ja, aber ist schon okay, passt schon. Das ist ja sehr herzerwärmend, finde ich.
Aber ist daheim dann die bayerische Form der Lindenstraße oder funktioniert diese Serie doch ganz anders?
Ganz anders. Also wie man ja auch daran sieht, ich war plötzlich in einem Kosmos, wo kein Ukraine-Krieg stattfand, wo kein Corona war, sondern wo Deutschland so wie es wäre, wenn noch gezeigt wird, weil eben die Aktualität da gar nicht reingepasst hat und auch diese Schwere da nicht reingepasst hätte, weil das einfach wirklich so dramatische Sachen sind, die da nicht hingehören. Also die gibt's drumherum in den Nachrichten, in anderen Serien, in irgendwelchen Featurefilmen. Das soll wirklich eine Serie sein zum Luftholen. Und das tat mir nach all den Jahren des Dramas natürlich auch, also privat einfach sehr gut, einfach mal ans Set zu gehen und nicht immer zu denken, wen bringen wir denn heute um? Wer stirbt denn heute? Welchen Unfall haben wir denn? Oh, ich habe ein Drogenproblem. Sondern einfach nur so kleine Geschichten mit, wie kann ich mich einpassen in die Gesellschaft? Was ist wichtig für uns? Was bedeutet Liebe? Das finde ich nach wie vor eine schöne Sache, dass es das gibt.
Daheim ist daheim wird ja vor den Toren Münchens produziert, in Dachau. Das heißt, den Lebensmittelpunkt oder überhaupt das private Leben findet jetzt auch nicht mehr in der Großstadt statt, sondern für dich jetzt in einer dörflichen Struktur.
Auch nicht wirklich. Also ich bin sehr, sehr viel in Dachau, wo gedreht wird. Aber unser Lebensmittelpunkt ist immer noch Berlin, weil sich die Familie da trifft, weil mein Mann auch permanent irgendwo anders in der Republik arbeitet und das einfach unser Familienzuhause ist. Und ich bin aber tatsächlich sowieso so eine Landpomeranze. Also mir geht's echt gut, wenn ich Frischluft habe, mit dem Hund direkt ins Wasser gehen kann. Das ist schon für mich auch ein großer Gewinn, dass ich deswegen so viel Zeit in Bayern verbringen darf.
Und natürlich immer stark angebunden. Das war bei der Lindenstraße in Ansätzen schon auch ähnlich. Mit den Fans, mit der Fangemeinde. Das geht jetzt natürlich einerseits online inzwischen. Da habe ich gesehen auf der Seite von Daheim ist Daheim, da gibt es auch Rezepte. Also Lansing kulinarisch oder Gesundheitstipps und Wellness. Da hast du, glaube ich, einen Hopfenblütentee beigesteuert. Das ist also nichts Aufgesetztes, das ist keine Rolle, sondern das ist tatsächlich deine Form, Hopfenblütentee zu empfehlen.
Das ist tatsächlich, wenn man, das ist ja auch in der Küche der Bambergers, also der Vera Hülsmann, das ist ein ganz lustiges Format, weil wir das ja quasi privat machen, weil es im Internet ist, aber wir das in der Figur machen. Also da sind wir auch alle immer sehr, Moment, bin das jetzt die Figur oder ich? Das ist so ein Twitter-Leben, was wir da machen. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Format. Also nee, aber ich trete da schon dann als Vera Hülsmann auf, aber mache die Texte selber. Also spreche dann eher wie ich als wie Vera, aber irgendwo dazwischen. Und ich hätte vorher keinen Hopfentee gemacht. Nee, den habe ich von denen gelernt. Da kriege ich dann ein Skript und da steht dann, und so macht man das.
Okay, was ist dein Lieblingstee oder trinkst du überhaupt keinen?
Ich habe hier gerade mal wieder ein Genmaicha vor mir. Also auch das natürlich total Japan, wie soll man das sagen, beeinflusst. Also Grüntee in allen Facetten, Verdingsdauung trinke ich sehr gerne. Warm und kalt.
Einmal die Woche gab es früher die Lindenstraße in der ARD. Viermal die Woche gibt es Daheim ist Daheim. An vier Tagen wird produziert und am Freitag, Sibylle Vauri, habt ihr frei.
Also, wir senden Montag bis Donnerstag. Wir drehen aber Dienstag bis Freitag. Das heißt, wir haben den Montag meistens frei. Und ja, meistens wird gelernt oder eben nach Hause gefahren, was dann immer noch Berlin ist. Und manchmal wird dann montags eben auch gedreht, wenn irgendwelche Drehverschiebungen sind oder ein Feiertag ist. Also so sicher immer montags frei wie, wer waren das, die Friseure, ne? Ärzte mittwochs, Friseure montags gab es mal.
Und die Pfarrer müssen sonntags arbeiten und genau. wir brunchen hier am Sonntag. Ist das typisch? Also ist das ein typischer Sonntag für dich?
Ja, meistens dann doch irgendwo auf dem Berg oder am See. Und nicht branschend unterwegs. Eher so das Picknick auf dem Berg dann.
Aber ohne Textbuch?
Tatsächlich immer dabei. Das ist auch schön. Wir haben ja 3 Wochen Sommerferien gerade hinter uns. Und sich das wieder abzugewöhnen ist lustig. Weil mich das immer begleitet, dass ich entweder den Text für die nächste Woche vorbereite oder Änderungen einarbeite. Aber dieses, ich habe das mittlerweile alles digital. Auch das machen wir nicht mehr in Papier, um Papier zu sparen. Und irgendwas ist immer zu tun. Und dann plötzlich nichts mehr zu tun zu haben und sich zu bremsen in, nein, gerade ändert sich nichts, du kriegst keine neuen Texte, du musst nächste Woche nicht arbeiten. Das ist schon auch lustig. So, wenn man beim Einschlafen nochmal Texte durchgeht, plötzlich ist da kein Text mehr, man muss seine eigenen Gedanken denken. Das ist schon auch eine lustige Umstellung.
Aber die Arbeitsbedingungen, weil du ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, rein statistisch ist die Arbeitsleistung eines deutschen Schauspielers, einer Schauspielerin doch eher gering. Zumindest denkt man, dass man doch mehrere Tage im Monat arbeitet. Ist aber sowas wie eine Serie, einen Vertrag zu haben, sowas wie ein Sechser im Lotto?
Für mich ja. Also es gibt viele Leute, die, also man sieht ja auch, viele verschwinden ja wieder aus Serien oder fühlen sich eingeengt dadurch. Und für mich ist das eine, also ich weiß, ne, ein Sechser im Lotto halt. Also dass ich so viel spielen darf und so dauerbeschäftigt bin und das wirklich jetzt dann, ich muss es nochmal sagen, weil ich finde es selber so faszinierend, nächstes Jahr seit 40 Jahren. Das ist schon wirklich was, was nicht vielen Leuten geschenkt wird. Oder vielleicht empfinden das auch nicht viele Leute als Geschenk, weil sie ihre Freiheit mehr lieben oder mehr Abwechslung brauchen oder sowas. Aber ich mag das. Also ich gehe gerne an das Set, wo ich die Leute kenne. Ich arbeite da viel freier. Ich muss nicht irgendwie gucken, wo jetzt wer hier was macht und so, sondern dieses immer was Neues machen dürfen in einer gewohnten Umgebung ist was, was ich halt auch gelernt habe vielleicht, aber was ich sehr, sehr genieße und mag. Und wie gesagt, es gab mal von der Schauspielergewerkschaft eine Umfrage, die ich sehr lustig fand an alle Schauspieler, die da vorhanden sind. Womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Weil allen klar war, von diesem Job können, ich glaube, 5% der Schauspieler können davon leben. Und da denke ich immer so, holla die Waldfee. Ich finde das wunderbar.
Im traditionellen japanischen Theater heißt es ja immer, man muss mit beiden Füßen gleichzeitig auf dem Boden stehen.
Genau, die Füße dürfen, also immer ein Fuß muss auf dem Boden bleiben. Man gleitet quasi über den Boden. Auch was, was mir sehr viel Erdung gegeben hat, das zu lernen. Ne, es gibt ja in Deutschland dieses, nimm die Füße hoch, wenn Kinder so schlurfen.
Genau.
In Japan wird geschlurft. Also das ist, bitte bleib mit den Füßen auf dem Boden.
Und die Füße hochlegen, das ist aber auch etwas, was dazu gehört. Bist du da eher der Berg- oder der Seemensch jetzt in Bayern? Also wie schaltet man ab von diesem ganzen Serienwahnsinn?
Das ist ja das Schöne, wie schon gesagt, ich weiß. Also See rumliegen und Sonnen ist nicht, See dann in den See und schnell wieder raus aus der Sonne. Aber diese Bergseen, diese Seekultur in Bayern, ist was, da sitze ich auch immer davor und denke, wann ist das passiert? Wieso wusste ich das nicht? Wenn man halt um Berlin herum, da gibt es ja auch Seenplatten sonst wie, aber es ist voll, es ist einfach was anderes. Und hier gibt es halt Seen, wo dann irgendwie 5 Leute sind und wo man denkt, hier müsste doch die ganze Stadt sitzen, aber nein, um die Ecke gibt es ja noch einen See und wir hätten dann da noch den See. Und auch da war es halt toll, in dieses Ensemble zu kommen. Die haben mir sofort so, du musst dann dahin und dann kannst du das noch, oh, das musst du unbedingt besuchen. Ich hatte ja gleich die perfektesten Reiseführer dabei für meine Zeit in Bayern. Und vom See in den Berg und zurück in den See ist so mein Weg. Und das Picknick natürlich.
Gefühlt, du hast es vorhin schon gesagt, geht es wieder langsam auf Weihnachten zu. Wir wollen wie die Sibyllen nicht orakeln, aber was gibt es noch für Pläne für den Rest des Jahres 2024?
Ganz viel daheim zum Glück. Das heißt, das war auch schön, dieses, ich feiere Weihnachten und Silvester ja seit ich 15 bin, immer schon mal vor mit meiner Serie. Und tatsächlich habe ich das im Anschluss nach der Lindenstraße gleich wieder machen durften bei den Homes. Deswegen ist Weihnachten mit der Serie für mich immer so ein schöner Anfang zum, ab jetzt fange ich an Weihnachten zu feiern. Das heißt, bei mir ist 3 Monate lang Adventszeit super.
Das ist ein toller Vorteil, finde ich, von so einer Branche, dass man seiner Zeit voraus ist.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Arigato, sagt man, glaube ich, im Japanischen.
Doitashimashite,
ja,
genau.
Sayonara. Oder ich glaube, die Japaner sagen inzwischen auch Bye-bye, weil es einfach ist.
Bye-bye. Ja, stimmt. Genau. Jamata.
Sibylle Vauri, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ich danke sehr. Schönen Tag noch.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.